Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir haben euch gefragt, wollt ihr uns wiedersehen?
Sagen wir mal so.
Das Votum war eindeutig, die Beteiligung überschaubar.
Ja, aber trotzdem fand ich es überraschend. Ja. Freue mich natürlich, dass wir wieder hier für euch ein bisschen auf den nächsten Europa-League-Gegner des VfB Stuttgart blicken können.
Ja. Genau. Also hier sind wir wieder. Und hier ist auch wieder eine Neuausgabe unseres Europa League Countdowns, denn morgen ist es schon wieder soweit. Ja. Nur eine Woche Pause war seit dem 0:2 bei der AS Roma. Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, aber es war, wie es ist. Und jetzt blicken wir auf das letzte Spiel der Liga-Phase. Ja. Young Boys Bern zu Gast beim VfB Stuttgart. Das hatten wir schon mal im Dezember 2024. Damals war es ein 5:1. VfB hat überzeugt, hat da wenig zugelassen. Sogar Yannick Keitel hat sein Champions-League-Tor geschossen, aber jetzt sind wir ein Jahr weiter.
Ein anderer mittlerweile FCA-Spieler hat damals sein wohl bestes Spiel für den VfB gemacht.
Der Rieder.
Fabian Rieder. Ja, der hat drei Vorlagen gegeben und hat sich nachher vor dem Berner Block feiern lassen.
Ja.
Das kam hervorragend an bei seinen Mannschaftskameraden und im Club. Jo, so ist manchmal.
Ja, Prozedere wie immer. Wir schauen ein bisschen zurück. AS Roma habe ich angesprochen. Dann ging es zu Borussia Mönchengladbach am Sonntag. Da hat der VfB ein positives Erlebnis gehabt. Und wir blicken voraus. Morgen eBay zu Gast in der MHP-Arena ohne Fans. Kommen wir nachher noch drauf. Die durften nicht mitreisen und durften keine Karten kaufen. Trotzdem ist die Hütte bis auf den kleinen Bereich im Auswärtsblock voll und es geht noch um einiges, weil der VfB hat zumindest noch theoretische Chancen, diese Top-8-Platzierung zu erreichen, würde den direkten Einzug ins Achtelfinale bedeuten. Allerdings sind die Chancen nicht ganz so gut. Da schauen wir drauf auf die Konstellation und wir schalten nachher noch in die MHP-Arena runter. Da sitzt nämlich, ich glaube, ungefähr dort, wo sonst Sebastian Hoeneß sitzt, vor der Pressekonferenzwand, unser Kollege Carlos Ubi.
Ganz ähnliche Position, ja, das ist richtig. Und ich freue mich drauf, denn ich war heute Mittag auch unten, habe die VfB-PK auch miterlebt, aber die von Young Boys nicht. Und deswegen freue ich mich auf Carlos' Einschätzung. Aber zuerst lass uns mal noch ein paar Takte über den Bökelberg, hätte ich fast gesagt, verlieren. Nee, aber die Borussia Arena.
Borussia Park.
Borussia Park am Niederrhein. Ich war dort am Wochenende mit dem Kollegen Seliger und ich muss sagen, also eigentlich möchte ich hier mal formell Beschwerde einlegen, ja, weil jedes Mal, wenn der Dienstmann mich nach Mönchengladbach schickt, ist da einfach Scheißwetter. Es ist immer schlechtes Wetter da, es ist immer kalt, es ist immer, also wirklich unangenehme Bedingungen zum Arbeiten und ich möchte bitte, weil du den Dienstplan meistens machst, dass es zukünftig vermieden wird. Wenn
das sagt der Mann, der vehement dafür kämpft, dass der Dienstplan im Prinzip schon ein halbes Jahr vorher gemacht wird. Da ist es natürlich schwierig mit Wettervorhersagen.
Die meteorologische
Abteilung unserer Sportredaktion ist bemüht, aber kann eben nicht ganz so weit vorausschauen.
Das gilt auch oder galt auch für Borussia Mönchengladbach. Sie waren bemüht, aber sie konnten nicht wirklich das mithalten, was der VfB da anbot. Und ich frage dich eine Sache, Dirk, hat der VfB schon jemals in den letzten 18 Monaten eine ähnlich dominante Vorstellung auf den Platz gelegt oder gebracht wie an diesem Sonntagnachmittag in Mönchengladbach?
Ja. Aber ich weiß nicht wann.
Ja.
Es gab tatsächlich ja immer wieder Spiele in dieser Hoeneß-Ära, wo auch die Gegner danach gesagt haben, hey, wir sind bespielt worden, wir kamen im Prinzip gar nicht in die Zweikämpfe, kamen nicht an den Ball, es hätte nicht mal was gebracht, wenn wir jetzt noch mehr gelaufen wären.
Gab es mal dieses Spiel gegen FCA, wo Demirovic damals noch für den FCA gesagt hat, ich bin noch nie so hergespielt worden. Ja, war schon auffällig, eklatant schwach. Gehören einfach auch immer zwei dazu. Ja, Mönchengladbach hat wirklich gar nichts auf die Kette bekommen. Allerdings muss man sich's auch erstmal so hinlegen, wie es der VfB es für sich geschafft hat. Tore sauber herausgespielt, zumindest zwei davon. Eines durch einen Eckball an so einem Tag. Hast du Scheiße am Fuß, hat Andi Bremer eins gesagt. Und für den Kollegen Skelly galt das an dem Wochenende. Der hat, glaube ich, von den drei Toren ein Dreiviertel mit verschuldet, so, ja, und ich bin kein Kickbase-Spieler, aber ihr da draußen spielt das sicherlich so, der hatte, glaube ich, minus 172 Punkte bei Kickbase, das musste erstmal hinbekommen, in 90 Minuten, ja, also Der hat den rabenschwarzen Tag und der VfB hat sich einfach genommen, was er da hingelegt bekommen hat und das in überzeugender Manier.
Aber es gab ja schon auch einen Knackpunkt zu Beginn des Spiels. Ne? Das hätte ja eventuell, auch wenn, sagen wir mal, die Gladbacher hätten deshalb nicht plötzlich ihren besten Tag erwischt, aber du weißt ja, wie Fußball funktioniert.
Ich möchte jetzt nicht schon wieder,
Wäre Fahrradkette.
Ja. Möchte nicht schon wieder davon anfangen, aber wer sich diese Szene nochmal genau anschaut, Herr Storks, für mich ein Top-Schiedsrichter, aber in so einer Situation überhaupt auf die Idee zu kommen, Elfmeter zu pfeifen wegen absichtlichem Handspiel, das ist einfach, das ist ja grotesk. Also das widerspricht allem, was dieser Sport irgendwie eigentlich mal war und wieder sein sollte, wenn ein Spieler aus so kurzer Distanz mit dieser Wucht angeschossen wird, der Ball geht zuerst an den Oberkörper, prallt dann an den Ellbogen, dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass das in irgendeiner Form ein strafbares Handspiel ist. Aber gut.
Das Erstaunliche ist ja immer wieder, dass dann sowas nicht zurückgenommen wird. Also man hätte es genau so argumentieren können und sagen, war zwar der Ball am Arm, aber aus den Gründen, die du genannt hast, nehmen wir das Ding zurück, haben sie nicht gemacht. Dann macht Alexander Nübel nicht Alexander Nübel Dinge, sondern hält einen Strafstoß.
Ich habe tatsächlich in der Mix danach mit ihm gesprochen, in der Mixzone nach dem Spiel, und er hat sich in seiner, das macht ihn wirklich sehr sympathisch, hat sich selbst auf den Arm genommen. Ja gut, also irgendwie konnte ich da auch nicht mehr dran vorbeifliegen an dem Ding. Ja, es war der dritte Elfmeter, der dann mal gehalten hat in seiner Bundesliga-Karriere. Das ist erschreckend wenig, wenn man bedenkt, wie viele Chancen er gehabt hätte. Oder wenn man sich anschaut, was sein Nationalmannschaftskonkurrent Baumann für eine Quote da aufweist. Ein ausgewiesener Elfmeter-Töter, Killer, eben gut in diesen Situationen, der mehr hält als die Quote. Ja, eigentlich ist ja die Quote, sagt man, 75% der Elfmeter sind Tore. Das heißt, 25% werden vereitelt von den Torhütern meistens oder eben durch Fehlschuss. Und an diese Quote kommt Nübel nicht mal annähernd heran. Baumann übertrifft sie und insofern ist das ein klares Pro für den Hoffenheimer, logischerweise.
Noch ein Indiz, dass das sehr, sehr viel geklappt hat beim VfB Stuttgart.
Absolut.
Es war aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Sieg, weil alle in dieser Spitzengruppe gepunktet haben, außer jetzt Leipzig, also das Nachholspiel noch 1-1 gegen St. Pauli gespielt. Aber ansonsten am Spieltag selbst waren alle gut dabei.
Das ist der Blick auf die Tabelle. Ich sagte aber noch einen wichtigeren Punkt aus meiner Perspektive, nämlich Weiterentwicklung. Ja, Fabian Wohlgemuth hat mir einen guten Satz ins Mikrofon diktiert, auch in der Mixzone nach dem Spiel, der Sportvorstand. Wir haben uns davon gelöst, uns emotional von Ergebnissen leiten, beeindrucken zu lassen. Ja, das war vor fast einem Jahr noch anders. Da gab es auch so eine Niederlage in dem Spiel, wo man gedacht hat, auf internationaler Ebene, heute können wir richtig was reißen gegen Paris. Dann gab es ein Brett und danach hat der Club fast als Ganzes oder zumindest die Mannschaft für mehrere Wochen komplett ihren Lauf verloren. 6 Niederlagen zu Hause in Folge und so weiter. Kennen wir alle die Geschichte. Rom hätte einen ähnlichen Effekt haben können, hat es aber nicht mehr gehabt auf die Mannschaft, weil sie sich dahingehend weiterentwickelt hat. Und das war für mich das Positivste, was ich aus diesem ernsthaft, verzeiht mir das Wort, saukalten Sonntagnachmittag am Niederrhein mit nach Hause genommen habe.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Und da haben sie ja auch schon zu Jahresbeginn, als wir diese bisschen warnenden Fragen auch gestellt haben, nach dem Jubel in Leverkusen, nach dem Jubel zu Hause gegen Frankfurt, da haben ja auch wir die Fragen gestellt. Ihr seid im Prinzip genauso gestartet im Jahr davor und dann ging es irgendwann bergab. Und da haben sie ja schon gesagt, wir sind im Prinzip darauf vorbereitet. Wir wollen zeigen, dass wir uns da weiterentwickelt haben. Und wir haben das auf dem Schirm. Die Mannschaft hat sich so ein bisschen eingeschworen. Wir wollen wieder was erreichen. Ja. Wir wollen oben drin bleiben, vielleicht wieder einen Titel gewinnen und eben das nicht zulassen, dass da dieser Cut kommt und das Ganze abdriftet in eine Richtung.
Du merkst da wirklich einen Schritt, den sie gemacht haben, nämlich sie können sich alle 3 Tage wieder komplett neu ausrichten auf das, was er jetzt da eben ansteht. Und das ist auch ein gutes Indiz mit Blick auf das Spiel am Donnerstagabend.
Jetzt hört uns der Carlos schon die ganze Zeit zu und fragt sich, hey, über welche Mannschaft redet ihr da eigentlich? Weil ich habe ja in Rom eigentlich was anderes gesehen.
So ist es. Teil
natürlich nur. VfB auch dort in Teilen wirklich gut gespielt, aber eben die Dinger nicht gemacht und am Ende mit 0-2 nach Hause gefahren. Drittes Spiel in der Fremde in der Europa League, das verloren wurde. Nur bei den Go Ahead Eagles hat es einen Sieg gegeben. Ja, Carlos, wir holen dich mal rein. Und
ja. Karl, ich dachte jetzt kurz, ist es Sebastian Hoeneß, der da sitzt, so wie der da sitzt. Nein, nein.
Nee, der hat ja keine Kappe auf.
Ach, ja. Stimmt, ja, ja. Ja, ja. Ja, bei ihm ist Haupthaar noch voller, ja. Beim Carlos, ja, richtig. Sehr schön, sehr schön.
Ich esse aus dem Bauch der MHPA.
Ja, und Carlos, ich habe es gerade schon gesagt, alle positiven Dinge, die der Philipp gerade aus Gladbach mitgebracht hat und erwähnt hat, das hat sich in Rom ein bisschen anders dargestellt. Da waren es große Hoffnungen, dass man diesen Drive Richtung Top 8 in der Europa League schaffen kann, den mitnehmen kann. Und dann wurde es aber irgendwie ein anderes Spiel, wenn du da nochmal ein bisschen kurz zurückblickst.
Ja, also in der Tat ist es so, dass der, ich nenne es mal, der nationale Reifeprozess beim VfB ganz gut voranschreitet. Da hat ja der Philipp das wunderbar wiedergegeben, wie sich das in Gladbach im Borussia-Park gezeigt hat. Da war man sehr effizient, da hat man das Ganze kontrolliert, da hat man auch, sag ich mal, diese kritische Situation mit dem Handelfmeter überstanden. In Rom war das tatsächlich ein bisschen anders, auch wenn man teilweise gut gespielt hat, man sich auf Augenhöhe bewegt hat mit der AS Rom. Aber in den entscheidenden Momenten hat sich dann eben doch gezeigt, dass Gasperini-Fußball abgezockt ist, clever ist und dass da eine Römer-Mannschaft auf dem Platz stand mit vielen erfahrenen Spielern, die eben diese wenigen Augenblicke genutzt haben, für ihre Siegtreffer. Der VfB hatte dagegen auch eine Reihe von Chancen. Also ich will jetzt nicht sagen, allzu viele Chancenbucher habe ich irgendwo gelesen, fand ich jetzt nicht. Es waren 3-4 Situationen, aber die waren in dem Fall so gut, dass sie hätten reichen müssen gegen eine italienische Mannschaft. Da bekommt man eben nicht zu viele Gelegenheiten vor dem Tor.
Hattest du in Rom schon das Gefühl, dass die Mannschaft auch da es schafft, schon direkt nach dem Spiel das ein Stück weit abzustreifen und schon sich neu auszurichten? Zumindest Dennis Undorf hat es, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigt, dass er das Tor am Donnerstagabend also nicht getroffen hat.
Es wäre vermessen, Dirk, zu sagen, dass ich das schon im Stadio Olimpico gespürt hätte. Nein, ich bin insgesamt der Überzeugung, das hat schon im vergangenen Jahr begonnen, dass die Mannschaft einfach einen Schritt weiter ist, als sie es noch in der Champions League in der Saison war. Sie ist gefestigter. Sie hat ja auch den sehr guten Start hingelegt ins neue Jahr. Wirkt sehr stabil und lässt sich, wie es Philipp ja auch erwähnt hat, von Ergebnissen oder Widrigkeiten nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen. Wie weit das jetzt trägt, werden wir ja morgen Abend schon wieder sehen. Da steht die Mannschaft nicht ganz so unter Druck, weil sie ja nicht mehr ausscheiden kann aus der Europa League. Also die Playoffs sind sicher, aber es gibt ja trotzdem noch gute Gründe, das Spiel zu gewinnen.
Welchen Eindruck hat Sebastian Hoeneß gemacht? Er hat gesagt, lasst mir die ganze Rechnerei, ich will davon gar nichts wissen. War das glaubwürdig oder hat er im Hintergrund doch den Rechenschieber parat?
Also ich glaube, er speziell braucht den Rechenschieber nicht oder die Rechenmaschine anwerfen. Da gibt es genug Leute, die das für ihn tun. Also ich nehme ihm das ab. Ich habe ihn ja auch jetzt in den vergangenen knapp 3 Jahren so erlebt. Er beschäftigt sich selten bis nie mit wenn dann und was wäre wenn und so Situationen. Er ist sehr fokussiert, sehr pragmatisch. Da geht er voran, da zeigt auch der Mannschaft, was für ein Verständnis er hat. Und er hat ganz klar gesagt oder zum Ausdruck gebracht, ein Sieg, das ist die Basis. Und dann wird geschaut, was dabei herauskommt, weil ja jeder Platz nicht nur ein bisschen Geld bringt, sondern vor allem ja auch die Konstellation verbessern kann für die Playoffs. Ja. Oder im Idealfall, darüber werden wir wahrscheinlich auch noch kurz reden, für das direkte Achtelfinale. Das ist ja möglich, auch wenn die Chancen minimal sind. Wenn ich richtig gerechnet habe, auf 8 Paarungen morgen Abend schauen müsste und dann müssen bestimmte Szenarien eintreffen, dann hat der VfB tatsächlich es geschafft oder hätte es geschafft, unter die ersten 8 in der Europa League zu kommen.
Ich glaube nicht dran.
Philipp glaubt nicht dran, Carlos. Glaubst du dran, dass das noch gelingt?
Also, je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr glaube ich dran, weil wenn mal ein Dominostein gefallen ist, dann können ja weitere folgen. Aber ich bin mal ganz ehrlich, außer den Sieg in Leverkusen habe ich in dieser Saison noch nicht so viel richtig vorausgesagt.
Also von den 8 Paarungen, die Carlos angesprochen hat, sind, glaube ich, müssen 7 ideal laufen, damit das eben so kommt und du noch über diesen Strich, über diesen ominösen hüpfen kannst. Ich würde da eher vorsichtig sein mit der Prognose, sagen wir es mal so. Wobei ich also da auch wie Carlos mit Sebastian Hoeneß sehr gut mitgehen kann, indem ich, also konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Das sind diese 90 Minuten gegen Bern. Die werden schwer genug, denn da muss man sich nur mal den Track Record von Young Boys anschauen in dieser Europa League. Das ist keine Laufkundschaft. Anders noch, als es in der Champions League in der Vorsaison der Fall war. Insofern, schau erstmal, dass du das richtest, dass du das möglichst gut machst, im Idealfall mit einem Torplus von 2 oder 3. Und dann kann man mal schauen, ob es denn reicht, aber wie gesagt, ich wäre da eher vorsichtig.
Wir schauen gleich noch auf die Konstellation ein bisschen genauer. Carlos, eins noch, die Mannschaft, die morgen auflaufen wird, gibt es da Überraschungen? Gibt es vor allem Ausfälle, die es bisher nicht gab? Also im Fokus stand ja vor allem Ramon Hendricks, der da mit blutender Nase im Borussia-Park auf dem Boden lag. Der hat, glaube ich, heute mit einer Maske trainiert und wird der morgen auflaufen können?
Also können, ja. Er hat sich einsatzbereit gemeldet. Wie gesagt, er hat jetzt mit Maske trainiert. Da gab es jetzt keine Probleme. Sebastian Hoeneß hat gesagt, damit wird er in den nächsten Wochen spielen müssen. Die Nase ist gebrochen. Ist aber gerade geblieben. Also es muss nicht gerichtet werden operativ, sodass es jetzt gleich funktionieren kann. Ob er dann in der Startaufstellung steht, das bleibt offen. Was noch überraschend war, Luca Jaques gehört wieder zum Kader, hat ja wochenlang verletzt gefehlt, zuletzt sich herangearbeitet und steht nun gegen gegen das Schweizer Team wieder im Kader, um da erste Schritte zu machen. Also das sind die 2 Personalien, die es zu vermelden gibt. Ansonsten hat Sebastian Hoeneß auch klar gemacht, also dieses Spiel, ich sag mal salopp, volle Lotte angeht, also mit der bestmöglichen Aufstellung angehen will. Da wird niemand geschont mit Blick auf die kommenden Wochen. Er will gewinnen, er will die bestmögliche Ausgangsposition schaffen. Und wenn ja die 7 Fälle eintreten, die Philipp im Sinn hat, dann muss ja am Freitag gar nicht nach New Orleans zur Auslosung gefahren werden.
Ja, er sagte einen sehr schönen Satz in der Pressekonferenz. Wir nehmen das Spiel sehr ernst und das wird man auch an der Aufstellung sehen.
Gut, dann sind wir gespannt, was das bedeutet. Der VfB hat ja einige Varianten in der Aufstellung, die immer eigentlich eine Top-11 oder eine Ernst-11 darstellen. Sind wir gespannt, was da morgen passiert. Carlos, dir vielen Dank. Jetzt trainieren, glaube ich, die Berner im Moment in der MAP-Arena. Konntet ihr auch noch kurz zuschauen. Und dann wird's morgen ernst. 21 Uhr, Carlos, mach's gut, einen schönen Abend. Bis bald. Alles klar. Rechts, so gegen 11 solltest du da runter sein, morgen Abend. Ja, weil da ist dann Pressekonferenz. Alles klar.
Sehr super. Schön. Danke, mach's Carlos. Gut.
Bis dann. Ciao.
Ja, du, das ist echt eine Truppe. Ich sag's dir, eBay. Ich tue mir einfach schwer damit. Das ist ja so ein klassischer Reflex, der da oft kommt. Kleine Liga. Bei denen läuft es nicht. Der letzte, glaube ich, 5 Spiele, 6 Spiele in Folge verloren.
Vierte Niederlage in Folge am Wochenende gegen den FC Thun.
Immer gleich. Da denkt, die musst du putzen, die musst du komplett. Und das ist, glaube ich, also darin birgt ein gewisses Risiko. Ich würde das nicht mal andenken, tatsächlich. Sondern morgen wirklich versuchen, Also wenn ich jetzt der Trainer wäre, die Sinne meiner Mannschaft bestmöglich zu schärfen und sie wirklich spitz zu machen, ja, auf diese 90 Minuten, vielleicht sogar noch weiter runtergebrochen auf die ersten 15, ja, um da gleich mal einen Ton zu setzen. Ja. Und der dann hoffentlich das Geschehen des restlichen Abends diktiert.
Wobei, man darf es ja auch nicht außer Acht lassen. Also 4 Niederlagen in Folge, eBay, ja. In der Schweizer Liga, kratzen jetzt an der Schwelle oder sind jetzt an die Schwelle gerückt, drohen die Playoff-Runde zu verpassen, müssten dann in die Abstiegsrunde, wo die zweite Hälfte spielt, also ab Platz 7 unten, haben den Trainer schon gewechselt. Giorgio Contini war der Trainer und jetzt ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga, der erst im September die Bundesliga verlassen hat, bei Borussia Mönchengladbach.
Gibt auch da, glaube ich, einen speziellen Rekord. Hoeneß versus Seoane, ich glaube, die Bilanz ist sehr, sehr gut. Ja, anders als sie es mit manchem anderen Trainer verhält, zum Beispiel Hoeneß Gasperini, die ist eindeutig die Bilanz. Ja, aber das sind alles Nebenkriegsschauplätze. Du musst dir das morgen schnappen. Nach Hoeneß war Finn Jeltsch auf der Tribüne, ein übrigens sehr, sehr in sich ruhender junger Mann. Da laufen schon Wetten, wann der bei Nagelsmann aufschlägt. So, ja, der ist einfach sehr, sehr fokussiert und der wurde auch gefragt. Macht ihr euch da irgendwie Gedanken, wie geht er mit dem Gegner um? Das ist alles Firlefanz. Wir gucken nur auf diese 90 Minuten. Wir müssen da schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und wenn die 90 Minuten um sind oder 90 plus mittlerweile ja auch mal gerne 14 oder sonst was, dann können wir immer noch eine App unseres Vertrauens aufmachen und schauen, wie es auf der Tabelle oder in der Tabelle aussieht. Aber wir können ja jetzt andere Spielereien machen.
Die Plus-App eines Discounters, dann kommst du auch direkt zu Julian Nagelsmann. Ja.
So.
Wir machen keine Werbung, logischerweise.
Nein, solange niemand dafür bezahlt, machen wir keine Werbung. Ja.
Das steht natürlich jedem, der hier zuschaut und denkt,
investiere ich
jetzt mal ein bisschen was.
Wir packen es in die Shownotes, die Adresse, den Kollegen oder die Kollegin, die ihr dann adressieren müsst, wenn ihr hier Werbung schalten wollt.
Bleiben wir nochmal bei eBay. Du hast das vergangene Jahr angesprochen, haben wir schon gesagt. Ja. 5-1, VfB damals mit dem starken Fabian Rieder, mit Janik Keitel, der damals zum Zuge kam, wirklich glücklich war. Der hat kürzlich gab es so ein kleines Video, als er zum FC Augsburg gewechselt ist, auf Leihbasis. Dann war die Frage, dein schönster Moment im Fußball. Dann sagte er, mein erstes Champions-League-Tor. Und das hat er eben für den VfB gegen die Young Boys erzielt, 5-1. Ist es ausgegangen.
Okay.
Angelo Stiller, Enzo Mio, Chris Führich, Joscha Wagnermann und eben Janik Heidl haben damals die Tore geschossen.
Joscha Wagnermann mit dem berühmten Gib mir Call, Julian.
Ja.
Jubel. Ja?
Und jetzt habe ich mal geschaut, die Mannschaft letzten Jahr und die Mannschaft in dieser Saison, 22 Abgänge, 22 Zugänge hatte eBay zu verzeichnen. Also da wurde ordentlich durchgemischt.
Ja, ist aber oft so in der Schweiz. Also da ist es tatsächlich so, dass da auch relativ rigoros durchgegriffen wird im Sommer, beziehungsweise die positiv auffallen, sind alle weg, weil die von größeren Ligen weggekauft werden. Und auch bei den Trainern ist schnelles Rochieren an der Tagesordnung. Man muss sich ja nur mal den FC Basel anschauen, gegen den VfB auch kürzlich noch gespielt hat.
Gewonnen.
Da ist Ludovic Magnan jetzt entlassen worden, vorgestern auf, glaube ich,
übrigens nach einem Sieg.
Nach dem Sieg, ja. Und auf Tabellenplatz 3 oder was in der Schweiz. Also da gibt's ja gerade diesen Ausreißer mit Thun. Ja. Da gibt's einen Aufsteiger, der die komplette Liga filetiert, Woche für Woche. Und da
46 Punkte schon.
Und jetzt, dass auch Meister werden wird, wenn alles sich so weitergestaltet. Aber das hat den Basler nicht gereicht. Da wurde dann mal kurz Tabula Rasa gemacht und das hat den Ludo erwischt. Ja.
Den hat's erwischt, trotz allem. Ich komme nochmal drauf zurück. Die ist die Favoriten hier.
Dreht Olle, die Schleife nochmal.
Klar verteilt, weil hier gibt's noch zwei Zahlen, die klar für den VfB sprechen. Ja. 341,40 Millionen Euro ist der Marktwert des VfB.
Ah, die Geld schießt Tore-Theorie jetzt auch.
Geld schießt mitunter Tore, nicht immer. 62,88 Millionen Euro bei eBay. Und sie haben zwei Spieler, die jeweils 8 Millionen Euro wert sind bei Transfermarkt und der eine kann nicht mal spielen, nämlich ein Abwehrspieler Hatscham. Im Tor steht Marvin Keller, der ist auch eben mit diesem Marktwert bestückt. Also da sollte doch
Nur, damit man mich nicht falsch versteht, also ich möchte nicht dem VfB diese Favoritenrolle absprechen. Mhm. Im Gegenteil, natürlich hat er die, das ist ganz logisch. Nur ich finde, man muss halt auch so differenzieren. Wenn man jetzt mit dieser Attitüde reingeht, von wegen, was wollen die denn eigentlich? Die können uns nicht das Wasser reichen, dann wird man Probleme bekommen.
Ja.
Das hat Bernd bewiesen anhand der Ergebnisse in dieser Europa-League-Saison bisher.
Auf die können wir auch kurz schauen?
Ja, gerne. Das sind zwar richtig, aber das sind Ausrufezeichen dabei. Ja,
also 1-4 Panathinaikos,
ja.
2-0 dann in Bukarest, 3-2 gegen Ludogorets Razgats.
Ja.
Dann 0-4 bei Pau.
In also Griechenland haben sie
Pflaster war
nicht so gut, ja, richtig.
1-2 bei Aston Villa, also da ein knappes Ergebnis, aber Aston Villa erinnern wir uns, die hatten auch bei den Go Ahead Eagles.
Die haben mit den kleinen Schwierigkeiten, ja. Klein,
dann
in Anführungszeichen.
Haben sie einzeln aber die Young Boys gegen OSC Lille gewonnen und dann nochmal verloren gegen Olympique Lyon. Also 3 Siege, 4 Niederlagen ist jetzt keine Mega-Bilanz.
Nein, aber mit 8 Toren
genau.
Das rausholen, ja. Das heißt auch, die sind defensiv stabil, die musst du erstmal knacken können und sie gehen mit einer gewissen Effizienz zu Werke. Insofern beides Dinge, auf die man achten muss und die Jungs werden gut vorbereitet werden von Sebastian Hoeneß und seinem Team. Da ist mit David Christidlo jemand vornehmlich zuständig für dieses Analyse-Video-Thema im Vorfeld, der jetzt erst sein
Rückenwind, ja, für David Christidlo.
Richtig, der jetzt seinen Fußballlehrer gemacht hat, dieser Tage den Abschluss erreicht und die sogenannte UEFA Pro License jetzt hat, aber eben auch jemand ist, der die App bestückt, mit der die VfB-Spieler arbeiten. Ja, die haben alle so einen kleinen Helfer in der Hosentasche und können halt bis vor dem Spiel sich daraus eben Videosequenzen ziehen, die A, den Gegner als solches betreffen, B, aber auch die Gegenspieler, auf die sie potenziell treffen werden, nochmal so ein bisschen charakterisieren. Und das ist ja nur das individuelle Paket. Es gibt dann natürlich auch noch ein gesamtmannschaftliches, also eine klassische Videoanalyse in der Vorbereitung, wo man sich in den Raum setzt und dann wird da quasi referiert, dann werden eben Szenen gezeigt, die signifikant aufzeigen, wie der Gegner arbeitet, wie er eben zu Erfolgen zu kommen pflegt oder wie er einfach sein Spiel aufbaut. Alles Dinge, wo man eben ansetzt als Gegner, ansetzen kann. Und insofern mache ich mir da wenig Sorgen, dass der VfB nicht gut vorbereitet in diese Partie reingehen wird.
Vor allem, womit man nicht rechnen sollte, ist, dass eBay da irgendwas abschenkt, weil die sind auf Platz 23 dieser Europa League-Tabelle mit 36 Mannschaften und wollen diesen Platz natürlich verteidigen, eben in diesem Block der besten 24 Mannschaften bleiben, weil das garantiert eben auch ihnen die Teilnahme an der Zwischenrunde an den Playoffs.
Man muss sich ja nur mal die Punktestände anschauen und die Konstellationen. Der VfB kann von Platz 6 bis 23 noch alles erwischen oder erreichen. Ja, und das gilt natürlich für viele aus dem Mittelfeld ähnlich und auch für die 3-4 unterm Strich. Also wenn ich mir jetzt hier anschaue, was ist das? Haben wir hier Razgrad, Feyenoord, Basel, Salzburg, Bukarest. Da würde ich noch 1 oder 2 mindestens vermuten, die sich noch gehörig Hoffnung machen, in diese Top 24 zu kommen. Und insofern, also abschenken ist auf gar keinen Fall eine Option für niemanden da in dieser Monsterkonferenz. Was sind das? Wie viele Spiele sind das? 18 morgen, ne? Zeitgleich. Ja. Also wer gar nichts Besseres zu tun hat und von jedem Spiel ungefähr 35 Sekunden sehen möchte, dem lege ich diese Riesenkonferenz
an. Und wer das schon mal üben will, kann heute Abend die Champions League Konferenz anschauen.
Richtig.
Geht nämlich ähnlich zur Sache, auch 36.
Richtig.
Da ist der VfB letztes Jahr ja am letzten Spieltag rausgerutscht durch das 1-4 gegen Paris Saint-Germain. Das kann dieses Mal nicht mehr passieren. VfB ist fix unter den Top 24, will aber eben in die Top 8 vielleicht noch rein, weil man sich vor allem natürlich auch Belastung ersparen würde. Ja? Nochmal 2 englische Wochen mit Hin- und Rückspiel wird das Ganze ausgetragen im Februar.
Ja.
Der Februar ist kurz, wissen alle. Und der Februar ist aber vollgepackt jetzt schon mit Spielen. Wenn die noch dazukommen, die 2, sind es, glaube ich, 7 Spiele in diesen 28 Februartagen.
Ja.
Also da geht es genauso weiter im Prinzip, wie sie jetzt das Jahr schon angefangen hat. Aber schauen wir mal auf die Mannschaften, die der VfB noch überholen möchte.
Jawohl.
Direkt vor dem VfB, PAOK Saloniki spielen bei Lyon.
Bei Lyon wird schwer.
Roter Stern Belgrad steht vor dem VfB, spielt daheim gegen Celta de Vigo.
Unentschieden.
KRC Genk auf Platz 10.
Klar.
Wo was? Haben wir die? Wir suchen, was? suchen.
Da.
Finden sie nicht? Doch,
hier. Malmö.
Daheim gegen Malmö FF.
Jawohl.
Der FC Porto auf Platz 9. Das sind natürlich alles Mannschaften, die ja auch noch auch oben rein wollen. Porto zu Hause gegen die Glasgow Rangers.
Den Verein kenne ich nicht.
Gegen die Glasgow Rangers, aber da habe ich eine gute Nachricht für dich.
Ja.
Die sind nämlich schon ganz raus.
Die sind schon ganz raus, ich weiß.
Die können nicht mehr unter die 24 kommen.
Die können nicht mehr unter die 24 kommen und das gleiche gilt auch für den Gegner, der Celtic besuchen wird, nämlich den FC Utrecht. Die sind auch schon komplett raus. Ja,
also schauen wir auf das Spiel eher nicht. Ja. Betis Sevilla liegt im Moment auf dem 8. Platz, den der VfB noch erobern will. Betis, also so viele Spiele sind es gerade.
Feyenoord.
Betis zu Hause gegen Feyenoord, muss man auch sagen. Feyenoord, du hast gerade schon gesagt, die sind auf Platz 26. Beim VfB waren wir wirklich froh, dass man gegen die gewonnen hat. Aber die haben in dieser Europa-League-Saison dann nicht mehr so arg viel auf die
Reihe bekommen. Nein, die haben glaube ich, gar nichts mehr danach. Nicht mal mehr einen Punkt geholt seitdem.
Und dann haben wir ja noch Ferencváros Budapest. Da kommen jetzt schon die Teams mit 15 Punkten. Da kommt es dann aufs Torverhältnis an. Sollte der VfB da aufschließen. Ferencváros und die Roma. Und
Trainer von Ferencváros. Quizfrage.
Ja.
Ja. Ja. Robbie Keane. Insellegende.
Feine Klinge, ja.
Ja, ganz fein.
Feingeist des Fußballs.
Ja.
Ja, aber gegen wen spielen die jetzt? Haben wir gar
nicht. Na, doch, da hier, Ferencváros.
Nein, Ferencváros.
Ach so, der Nottingham.
Bei Nottingham
Forest. Bei den Tricky Trees, wie man so schön sagt. Ja, auch da eher oberes Regal. Also, obwohl die nur auf 16 stehen, hätte ich jetzt höher verortet, aber gut.
Also, da ist schon noch Bewegung drin. Platz 5 kann der VfB nicht mehr erreichen. Die haben schon 16 Punkte. Sporting Praga, Midtjylland, der SC Freiburg vorne drin, Aston Villa ganz oben, Olympique Lyon. Die haben wir gerade auch schon gehabt, genau.
Pauk, gegen Pauk. Also da muss schon wirklich sehr viel, es ist nicht unrealistisch, aber da muss schon sehr viel auf deine Seite kippen. Also das ist so, wie wenn du dann am Abend in der Kneipe sitzt und viermal hintereinander Kniffel würfelst. Ja, also ich wäre da echt vorsichtig. umso schöner, logischerweise.
Ist wahrscheinlich schon mal passiert.
Ja, mir nicht, aber irgendjemand. Ja. Und auch da hat Finn Jelsch übrigens gesagt, also die glauben da schon noch dran. Mhm. Ja, die werden alles dran setzen, das zu packen, weil sie natürlich das als ihr Ziel im Vorfeld ausgegeben haben. Carlos hat da ja auch gerade vorher ein bisschen drüber gesprochen. Die Mannschaft hat sich da schon ein Stück weit sehr auf gewisse Ziele committed. Ja, die man erreichen möchte in dieser Saison. Medo hat Ermin Demirovic vor kurzem auch nochmal einen guten Satz gesagt dazu, der tief blicken lässt in die Mannschaft, dass er sagt, dieser Titel in Berlin, der hat alle hungriger gemacht. Das ist wichtig, weil oftmals ist es ja so, dass eine gewisse Trägheit, Übersättigung eintritt in einer Mannschaft, wenn sie etwas erreicht hat. Zumal, wenn sie so wenig auch nur von außen durch neue Leute aufgefrischt wurde wie der VfB jetzt in dieser Phase seit Mai, da ist es ein sehr interessanter Satz, weil er eben aufzeigt oder zumindest ein Indiz dafür ist, dass das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass diese Truppe so richtig Bock hat, was zu reißen. Und klar, morgen ist wichtig dafür. Nicht minder wichtig ist nächste Woche Mittwoch das Spiel in Kiel. Auch da machst du nochmal einen riesen Schritt Richtung potenzielle Endspiele, die du erreichen kannst. Wäre schon
das Halbfinale dann.
Genau, ja, im DFB-Pokal.
Dazwischen SC Freiburg, ein Heimspiel, auch nicht unwichtig,
weil
du in der Bundesliga wieder den Abstand nach hinten halten kannst.
Ja,
ein bisschen und negativer auch, sieht.
Und auch fürs Gefühl im Ländle. Also wir haben ja hier einen Ruf zu verteidigen, oder einen Titel, wenn man so möchte. Auch wenn der immer wieder mal switcht in den letzten Jahren.
Hat lange gedauert, bis sich der VfB wieder am SC Freiburg vorbeigearbeitet
Richtig,
hat.
Aber
umso schöner wäre es, wenn man es zementieren könnte.
Genau, wenn du dieses Landesduell einfach mal wieder für dich entscheidest, im Idealfall in überzeugender Manier und dann mit dir noch mehr Rückenwind generierst. Nächste Woche dann Kiel und St. Pauli, zwei Must-Wins, wenn du den Anspruch hast, den der VfB Stuttgart mittlerweile hat. Und da ist natürlich sicherlich nicht abträglich, wenn du mit einem Sieg in diesem Duell dahin fahren kannst an die Erwarterkante. Ja.
Schauen wir nochmal auf diese Konstellation, weil es geht ja, wer morgen zwei Rechenschieber hat oder drei oder vier, wäre nicht schlecht, weil es geht ja um mehrere Dinge. Es geht einerseits um die Frage, schafft der VfB noch den Sprung in die Top 8? Wenn irgendwann klar ist, aufgrund der Ergebnisse, das reicht vielleicht nicht, fängt die nächste Rechnerei an. Nämlich die Frage kommt dann ins Spiel, gegen wen spielt denn der VfB diese Playoffs? Ja. Und es gibt immer nur zwei Optionen. Also der Modus ist ja irgendwie ein bisschen verrückt. Ja, man macht eine Auslosung.
Um dann nur eine 50%-Quote zu haben.
So, du machst eine Auslosung, wahrscheinlich wieder mit ein bisschen Tamtam am kommenden Freitag.
Giorgio Marchetti.
Und dann ziehst du aber quasi pro Verein nur den 50-50-Joker. Kurz nochmal im Ernst jetzt erklärt. Platz 9 bis 16 und Platz 17 bis 24 spielen quasi gegeneinander.
Ja.
Die vorne Platzierten haben im Rückspiel dieser zwei Begegnungen Heimrecht. Also ist ja, gilt ja als Vorteil, wenn du zu Hause das Rückspiel machen kannst. Deshalb wird es da belohnt, dass die Mannschaften in der bisherigen Saison besser waren. Dann werden immer Zweierpakete gebildet. Also Platz 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und dann eben aus dem hinteren Block 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24. Und du musst dich quasi so von den Seiten annähern. Ja. Also 19 spielt gegen 23, 24 und so weiter und so fort. 11, 12 gegen 21, 22.
Auch da ist natürlich, wie gesagt, du hast das schon gesagt, ein Ziel des VfB Stuttgart, du solltest in dieser oberen Hälfte landen. Das wollen sie natürlich, wenn sie schon nicht auf die Top 8 kommen, dann zumindest das, damit du eben diesen Vorteil hast des Heimspieles. Ja.
Da wird sich wahrscheinlich im Lauf des Abends mehrfach die Konstellation ändern.
Natürlich.
Du hast mehrfach andere zwei mögliche Gegner. Im Moment wäre es Panathinaikos Athen oder Dynamo Zagreb.
Richtig.
Aber neben mir sitzt jemand, der hat zwar die Vereinsfarben von Panathinaikos Athen am Leib, aber er hofft korrekt auf ein anderes Duell, nämlich VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow. Auch das ist möglich.
Ja.
Das die Rangers, die Blauen, da geht's nicht mehr. Die sind ausgeschieden, haben wir schon gesagt. Aber Celtic, Celtic im Moment auf dem Schleudersitz, auf Platz 24.
Ja, mit, absolut.
8 Punkten, aber du hast schon gesagt, die spielen gegen Utrecht, die sind 34. Also die können sich ihr Ticket lösen.
Die Heimspiele pflegen sie ja schon zu gewinnen. Ja, da sind sie einfach stark. Wer schon einmal in Paradise war, der weiß auch warum. Das ist eine unfassbare Atmosphäre, sehr, sehr dicht, sehr intensiv. Das macht jeden Gegner schwer. Auch Gegner, die deutlich besser sind als Celtic. Letzte Champions League-Saison hat Celtic RB Leipzig zu Hause filetiert, ja, obwohl die einfach deutlich besser sind als alles, was in Schottland so rumrennt.
Ziehen sie jetzt ca. 30%.
Es war ein überzeugender Sieg. Und was gut ist, ich war letzte Woche in Bologna mit Celtic, habe dort das Spiel gesehen gegen den VfB Vorrunden Generalgegner, die Generalprobe im Sommer. Generalprobe im Sommer war ja gegen Bologna auch. Und Celtic hat sich, wenn wir uns nüchtern aufs Spiel guckt, eigentlich zwei verlorene Punkte, weil sie 2-0 geführt haben, aber mit einem Mann weniger. Am Schluss noch ein 2-2 erkämpft, aber wie gesagt, der Fokus lag eher darauf, dass sie normalerweise in solchen Spielen umfallen, auseinanderfallen, dass es nicht passiert. Unangenehmer Gegner. Für jede Mannschaft, die nach Schottland muss, ist das kein Zuckerschlecken, das kann ich euch schon sagen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es denn so käme, würde der VfB Stuttgart im dem Top-Segment des Mittelfeldes landen, also Position 9 bis 16. Dann wäre das Spiel in Glasgow, wenn Glasgow der Gegner werden würde, am 19. Februar, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann am Wochenende drauf wartet, glaube ich, das Duell gegen Heidenheim. Ja, er ist dann
ähnliche Liga, also ähnliche Schubladen.
Er ist dann im Rückspiel in Stuttgart nochmal dann gegen Celtic gehen würde. Würde mich persönlich schon sehr freuen, logisch, ist ja klar. Schlagen dann auch echt zwei Herzen in meiner Brust.
Wir haben im Team ja aber, in unserem Mein VfB-Team ja auch noch einen, der macht sich auch extrem Hoffnungen. Und zwar nicht auf Celtic Glasgow, sondern da geht es eher um Dynamo Zagreb, nämlich unser Christian Pavlic, der
Grüße. Bratte.
Der hofft auf das Duell VfB gegen Dynamo.
Das ist richtig und ihr könnt euch jetzt schon mal auf eine Sache verlassen, egal wie es denn werden wird und wer der mögliche Gegner werden könnte. Christian und ich, wir machen am Freitagmittag ein Draw-Watch-Along für euch. In gewohnter Manier, wie wir es bisher auch gemacht haben.
Ja, zügig vorbei. Ja.
Richtig. So gegen 13 Uhr einschalten auf diesem YouTube-Kanal. Christian und ich, wir gucken für euch die Auslosung und schauen dann natürlich, was da passiert. Fiebern mit, freuen uns, ärgern uns, was auch immer. Es wird großartig.
Ja, wildfremde Menschen werden sich in den Armen liegen.
Live-Schalte.
Vor Freude oder vor Enttäuschung.
Live-Schalte nach Nyon, wo Fabian Wohlgemuth uns erklärt, warum das alles jetzt hier ganz toll ist, was da gerade zugelost wurde. Nein, aber.
Ist schon ein spezielles Prozedere. Ja,
das ist richtig.
Pakete,
das ist richtig, ja.
Und trotzdem machst du die Auslosung.
Und ich kann euch jetzt auch schon verraten, die Grafik für die Bewerbung dieses Streams, die ist auch schon großartig. Kann ich euch jetzt wirklich schon ein bisschen heiß machen drauf. Die werdet ihr bald auf unseren sozialen Netzwerken sehen und dann, glaube ich, wisst ihr alle, was die Stunde geschlagen hat.
Es ist ja generell jetzt vom Reglement her alles möglich. Also könnte der VfB wieder sofort auf die Young Boys treffen?
Ja, ja, ja. So, du kannst auch
auf deutsche Mannschaften.
Du kannst auch auf alles treffen, was du schon gespielt hast. Ja. Das ist vollkommen egal. Ja.
Deutsche Mannschaften eben nicht im Moment, weil Freiburg ja vorne weggezogen.
Aber du könntest auf Fenerbahce treffen, zum Beispiel. Ja. Du könntest auf die Young Boys nochmal treffen. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Nur Go Ahead kannst du nicht mehr erwischen. Die sind schon zu schwach unten weg.
Ja.
Und theoretisch gäbe es, glaube ich, sogar eine Möglichkeit, die Roma nochmal zu kriegen. Oder? Kann das sein?
Ja, die Roma hat ja jetzt 15 Punkte. Der VfB kann nur auf 15 Punkte kommen.
Nee, kann es nicht sein.
Aber dann sind sie ja so nah beieinander, dass sie
ja genau, das nicht funktioniert nicht. Fällt. Also, Meißelruder zurück. Das wird nicht passieren. Gut.
Schauen wir nochmal auf morgen, auf die Aufstellung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein gewisser Bilal El-Khanous von Beginn an eine Chance bekommt. War ja beim Afrika-Cup, haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, wilde Szenen, war ja am Rande dann, als es richtig wild wurde, war er schon ausgewechselt. Die Verlängerung beim Afrika-Cup-Finale, Marokko gegen Senegal, nicht mehr auf dem Platz miterlebt. Auch das Ganze drumherum nicht aktiv mitgesteuert. Aber war natürlich tief enttäuscht, dass es im Heimturnier nicht geklappt hat, ist jetzt seit ein paar Tagen wieder da und hat einen Kurzeinsatz schon gehabt in Mönchengladbach.
Ja, war jetzt nicht besonders auffällig, aber war da auch nicht mehr gefragt. Also ganz ehrlich, da war das Spiel tot, als er reinkam, tot im Sinne von gelaufen. Ja, das war, da Mönche hat man nicht mal mehr gezuckt, da war einfach nichts mehr und dann brauchst du da auch nicht dir ein Bein ausreißen, ist schon in Ordnung. Nübel im Tor, logisch. Ich erwarte ehrlich gesagt diese verkappte Dreierkette, die eigentlich eine Viererkette ist, die Hoeneß so gerne spielt.
Eine asymmetrische Viererkette.
So, könnte man es auch sagen, richtig. Mit dem Innenverteidigerpärchen Jeltsch und Chabot, denn meistens ist es so, wer auf dem Podium sitzt, der spielt. Und Chabot saß zwar nicht auf dem Podium, aber der spielt einfach immer. Also wird das Pärchen sein. Mittelstädt, Wagnermann auf den Außen.
Also Hendricks dann eher mal noch geschont.
Ja, ich gehe davon aus, dass er ihn auf die Bank setzt, auch wenn es aktuell der beste Zweikämpfer der Bundesliga ist, anhand der Quoten. Aber ich gehe nicht davon aus und ein enges Rennen, ich habe mich jetzt für Wagnermann entschieden, ich kann aber könnte genauso gut nachvollziehen, würde sich Hoeneß für Asino entscheiden.
Irgendwann hätte der was, wir sehen jetzt nicht so viele Trainings gerade, weil sie sehr viel spielen.
Naja, Rom. Jetzt eine Spielpause, dann wieder. Also es wäre der logische Wechsel, wenn der jetzt wieder vollzogen werden würde. Dann, ich erinnere nochmal an den Satz, den er gesagt hat, wir gehen das Spiel mit vollem Ernst an, das wird man auch an der Aufstellung sehen. Das heißt, Karasor, Stiller, ohne Diskussion, die werden die Zentrale bilden.
Und kein Badreddin Bouanani vermutlich, der jetzt zwar eine Startelf-Chance bekommen hat, aber sagen wir so, war okay, aber jetzt nicht so, dass du sagst, nee, Chance genutzt.
Nicht von sich für sich geworben und ich erwarte ihn, ich erwarte El-Khanous auf rechts, führe ich auf links und diese Variante, die man in Deventer gespielt hat, nämlich mit Lebeling, Undav und so einer Art eigentlich offensiven Viererreihe, wenn man das möchte. Ja, gegen den Ball, natürlich ziehen sich daraus ein bis zwei Leute zurück, machen so diesen 8er-10er-Raum, aber bei Ballbesitz wäre das ein klassisches 4-2-4, das spielt Hoeneß gerne. Mhm. Ja, noch mit der Option, dass entweder der linke oder der rechte Außen aufschiebt ganz nach vorne. Ja. Und das ist relativ offensiv, ja, aber eben auch mit Qualität unterfüttert. Und auch das haben wir vorhin gar nicht besprochen, aber nochmal ein Satz dazu, war natürlich in Mönchengladbach einfach offensichtlich. Du wechselst fünfmal, bringst 4 A-Nationalspieler, 3 Deutsche, einen Marokkaner und noch einen spanischen U21-Stammspieler. Und dann, also da können nicht viele Bundesligisten dir das Wasser reichen, was das angeht, ja. Und insofern auch morgen, für wen er sich dann auch immer entscheidet, das ist, man kann hier nicht von A und B sprechen, sondern muss eigentlich von 1A und 1B sprechen. Weil es ist eigentlich, da kann jeder ohne Leistungsabfall reingeworfen werden und seine Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, der größte Verdienst, bezogen auf die Entwicklung des Clubs als solches in den letzten 18, 19 Monaten, dass das erreicht worden ist. Ja, wir reden ja immerhin von 3 oder 4 Transferperioden hintereinander im Sommer, wo dem VfB elementare Säulenspieler genommen wurden. Und immer hieß es, ja, das können die nicht kompensieren. Das halten die nie im Leben, können die das halten. Die fallen auseinander, die werden zerpflückt. Und das Gegenteil ist der Fall. Ja, und das ist schon ein großes Verdienst aller, die da unten gerade ihre Arbeit machen.
Stichwort Abgänge, Nick Woldemade geht so ein bisschen durchs obligatorische Tief, das oft junge Neuzugänge haben. Ne? Da schlägst du erst mal ein und dann kommt eben die Phase, wo es ein bisschen schwieriger wird, wo du zu kämpfen hast, sitzt jetzt wieder öfter auf der Bank, trifft nicht mehr so regelmäßig, aber da geht es jetzt nicht um Häme oder sonst was, sondern einfach
beim
Stichwort Abgänge.
Völliger Themenwechsel, aber ich lese hier gerade die Aufstellung des vorletzten, die VfB-Aufstellung des vorletzten Duells gegen Young Boys.
Ja.
Saison 2010, 2011, 2004 in Bern, die berühmte Schneeballschlacht.
Die Schneeballschlacht.
Draußen werden ein, zwei Leute zugucken, wahrscheinlich, die mit mir diesen Trip darunter gemacht haben damals. Das war fantastisch. Corteo im Tiefschnee und lauter solche Sachen. Das war wirklich, wirklich gut. Und an diesem Trip war alles phänomenal, außer das Spiel selbst und das Ergebnis logischerweise. Aber lasst euch bitte auf der Zunge zergehen. Kuzmanovic, Harnik, Didavi, Camoranesi, Pogrebniak, Molinaro, Niedermeyer, Elson, Mamadou Ba und Shiplock. Das nur mal so ein paar Namen.
Das war nicht die Startelf, Shiplock wurde eingewechselt.
Ja, er wurde eingewechselt. Ich wollte nur mal so ein paar Namen reinwerfen, die damals auf dem Platz standen. Das ist schon, also,
we've
come a long way, Leute. We've come a long way.
Philipp Degen, damals eben Zwillingsbruder-Duell mit David Degen.
Ja.
Also Philipp beim VfB, David bei eBay.
So, der Meißel zahlt in die Mannschaftskasse, weil er das Handy nicht ausgemacht hat. Ja? Was machen wir da jetzt?
Ja, vielleicht ausschalten.
Das ist korrekt, das machen wir so.
Außer es ist wichtig.
Ich kann jetzt den Adressaten nicht verraten, aber es ist nicht meine Frau und damit nicht ganz so wichtig, wie ihr euch vorstellt.
Ja, wir ersparen euch heute, weil wir es schon letztes Jahr gemacht haben, diese ganzen Nummern mit, wer hat schon für den VfB und für eBay gespielt, wie viel Meistertitel und Schweizer in der Bundesliga und so weiter. Aber der Blick zurück, du hast ihn schon ja so ein bisschen, so darf natürlich nicht ganz fehlen, diese Truppe mit diesen Namen. Das ist einfach immer wieder schön, sich das vor Augen zu führen. Man denkt, das war doch erst gestern, aber ist eben schon irgendwie 15 Jahre her, als diese ganzen Jungs beim VfB gespielt haben. Der VfB hat 2-4 damals verloren, davor aber 3-0 zu Hause gewonnen gegen eBay. Das ist dann auch schon mit der Bilanz, diese 3 Spiele gab es letztes Jahr Champions League und eben in der Europa League dann vor 15 Jahren. Ja, und
einer der erfolgreichsten Young Boys Mitarbeiter überhaupt, glaube ich, bis heute ungeschlagen. Seine Serie war dann später auch beim VfB, zumindest zwischenzeitlich kurz erfolgreich, Christian Groß.
Ja. Wobei der war nur kurz bei eBay. Der hatte seine größere Zeit beim FC Basel.
Ich verwechsel ihn auch. Ich weiß auch, mit wem ich ihn verwechsel, mit Sundermann. Sundermann kam meines Erachtens.
Also Albert Singh ist einer, der in Stuttgart auch bekannt ist, bei den Kickers und beim VfB war.
Aber ich glaube auch Sundermann.
Und der hat eine extreme Ära geprägt bei eBay. War da Spieler, dann Spielertrainer, dann nur noch Trainer über 13, 14 Jahre.
Aus Eislingen.
Aus Eislingen, genau.
Sehr schön.
Und auch Gerardo Seoane, der ist ja zum zweiten, der war nie beim VfB, aber der ist jetzt schon zum zweiten Mal Trainer bei eBay und unter ihm hat IBE 1920/21 die Schweizer Meisterschaft
große
gewonnen.
Große Erfolge.
Und da hat sich eigentlich Gerardo Seoane erst den Ruf erarbeitet, der ihn dann in die Bundesliga gebracht hat. Zu Bayer Leverkusen ist er dann gewechselt.
Auch ein gewisser Adolf Hütter übrigens. Adi Hütter war auch mal irgendwo als Trainer. Aber wir schweifen ab.
Ja, aber es eben spricht nochmal für eBay eigentlich als Sprungbrett und ist, als gute Adresse.
Ist ein absoluter, ist auch dort, also ich habe einen guten Freund, der auch in Bern und Umgebung wohnt schon länger, der auch Kontakte hat zur dortigen Szene so ein bisschen, aber auch mir sehr gute Eindrücke immer liefern konnte, was für eine Bedeutung der Club für die Region da hat. Das ist ähnlich wie hier, das ist ein riesiger Anziehungspunkt und natürlich bestimmt auch so ein Stück weit mit, wie es der Stadt geht. Ja, das ist ja hier ähnlich. Wenn der VfB nicht gut spielt, ist ganz Stuttgart am Montagmorgen mies drauf. Ja, und so ähnlich ist es in Bern natürlich.
Hat das jüngste Ergebnis des 1-4 gegen den FC Thun natürlich nicht bin zur Stimmung beigetragen, weil es gilt als Derby. Ne? FC Thun gegen eBay ist ein Spiel, das eBay am liebsten nie verliert. Aber jetzt ist es passiert. Eine Mannschaft gibt es übrigens, gegen die im deutschen Vergleich, gegen die eBay eine weiße Weste hat. Und das ist ein Bayer Leverkusen. Das war übrigens auch eine Zwischenrunde.
Der gräbt hier Sachen aus, du.
2-0 und 4-3, damals in der Saison 2021. Jetzt.
Lass uns doch lieber nochmal zu Kategorien kommen, die Leute aus dem Podcast kennen.
Dann machen wir das. Aber bitte nicht Player to Watch, weil...
Natürlich, damit fangen wir an.
Dann, ich habe mich in dem Fall nicht so sehr vorbereitet, dann sage ich Marvin Keller, der Torhüter ist 8 Millionen Euro wert und da bin ich ganz extrem gespannt, wie der performt.
Den hätte ich auch genommen, weil wir auch eingangs darüber gesprochen haben, dass Bern jetzt schwer zu knacken den Nuss ist, dass sie natürlich nicht viele Gegentore fressen und wenn, dann ist da meistens auch ein guter Torhüter beteiligt. Ich gehe auf den Punkt Effizienz und nehme den einen der beiden Stoßstürmer, den sie vorne haben. Es ist ein Kolumbianer und, glaube ich, ein Ecuadorianer. Ich habe beide Namen vergessen und sie auch nicht vorrätig. Aber
macht er die Kategorie auf.
Ja, ohne vorbereitet zu sein. der die 9 trägt morgen, ja, wenn der spielt, dann ist es, ich glaube...
Der eine, der Große, der schon mal höher gespielt hat.
De Villa oder so, ich heiße, glaube ich. Und den nehme ich da gerne in die Verlosung mit rein. Ansonsten ist es tatsächlich auch eine Mannschaft ohne große Namen. Ja,
so ist es. Also deshalb war, seht es uns nach, dass uns jetzt nicht irgendwie gleich 4-5 Leute flott von der Zunge gehen.
So.
Und dann haben sie ja noch durchgewechselt, wie ich vorhin gesagt habe, 22 Mann ausgetauscht. Ja. Deshalb ist es eine aus europäischer Fußballsicht schon ein guter Club, aber eben eine No-Name-Truppe, so muss man außerhalb der Schweiz.
Auch gegen No-Name-Truppen gibt es Tipps. Ihr wisst ja, unsere Kicktipp-Runde, kicktipp.de/meinVfB, da könnt ihr fleißig mittippen. 2200 und ungrad sind da dabei. Wir Redakteure spielen unter Klarnamen mit, der Felix Mahler, der Christian Pavlic, David Scheu und ich. Da könnt ihr also sehen, wie ihr euch schlagt gegen uns Experten. Ja, und ich tippe ein gepflegtes, ich sag Schlachtfest 4-1.
Da hat er vorhin jetzt stundenlang fast den Gegnerstart geredet.
Ja, ja, ja. Du, manchmal dann, ändern sich Dinge, weißt du, manchmal hast du...
Ich habe hier mit Engelszungen auf ihn eingeredet, doch noch die klare Rollenverteilung aufzuzeigen.
4-1, 3 Tore plus für den VfB.
Ja, ich hätte 3-0 gesagt, dann sind wir uns da relativ nahe.
Also.
Und dann sind wir extrem gespannt, was der Abend morgen bringt an Optionen für den VfB nach vorne oder eben Optionen für den VfB, was die kommende Zwischenrunde dann angeht. Wir legen alles bereit, was man dazu braucht. Eine Live-Tabelle, Second Screen, Handy, Taschenrechner, Lineal, Geodreieck, was auch immer ihr wollt.
So diese Schieber da, diese Rechenschieber, die sind super, ja. Genau.
Die Kicker-Stecktabelle kann auch ausgelöst. Also irgendwas, die hat zwar nur 18 Felder, obwohl wenn erste und zweite Liga könntest du diesen 36er Feld abbilden.
Genau.
Habt ihr morgen noch Zeit, die Logos der Vereine zu malen und dann da reinzustecken. Wir sind morgen auf jeden Fall mit unserem Team wieder für euch da auf allen Kanälen, die ihr braucht. VfB. Mein VfB auf Instagram, mein VfB im Liveblog auf stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Versorgen wir euch den ganzen Tag mit den Infos. Dann ist irgendwann das Spiel und dann gibt es das gewohnte Programm.
Ja.
Live-Ticker, Einzelkritik, Kommentar, Einschätzungen, Stimmen.
90 plus 3.
Video im Anschluss.
So,
so ist es.
Und wie gesagt, am Wochenende dann oder auf das Wochenende hin einmal das Watch-Along zur Auslosung streamen wir hier wieder auf unserem YouTube-Kanal. Und am Abend in dem Podcatcher eurer Wahl kriegt ihr noch eine brandheiße Podcast-Folge mit dem Blick zurück auf Bern, mit dem Blick auf das Wochenende gegen
SC Freiburg.
Und auch mit dem ganz kleinen, aber schon, er ist dabei, Blick auf Kiel in der kommenden Woche, auf das Pokalspiel. Denn da gibt es dann nur noch eine Podcast-Folge in der kommenden Woche.
Also ich glaube, ihr seid gut versorgt für die kommenden Tage.
Ja.
Viel Spaß damit. Uns macht es immer Freude, das Ganze euch zu bieten. Deshalb bleibt uns gewogen. Habt einen schönen Abend und habt morgen ein super Spiel, super Spieltag. Macht's gut. Bis bald.
Bis bald.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.